Ich möchte nicht so angesprochen werden.
Für mich war kein Raum.
In dem Männer einfach automatisch mehr Raum einnehmen.
Oder fürs Hirn.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wake Up Futter Füßchen. Mein Name ist Lea.
Und ich bin Perdita.
Heute sprechen wir über das Thema Mikromachismen und wollen euch ein bisschen erklären, was dieser Begriff eigentlich bedeutet. Denn vor allem in den letzten Jahren gab es auf Social Media und in anderen Medien ganz oft verschiedene Debatten zum Thema sexuelle Übergriffe oder eben auch Mikromachismen im digitalen, aber auch im analogen Raum. Was das überhaupt bedeutet und was diese Begriffe aussagen, das werden wir euch heute in dieser Folge erklären und euch ein paar Beispiele dazu geben. Denn diese Formen von Machtmissbrauch durch Männer gegenüber Frauen sind direkte Folgen von einem System, in dem Männer oftmals Vorteile haben gegenüber von Frauen. Ein gutes Beispiel dafür ist auch das aktuelle Thema oder Geschehnis, die aktuelle News zu Colleen Fernandes, die öffentlich gemacht hat, dass ihr Ehemann sie mutmaßlich über Jahre gefaked hat und gefakte Nacktbilder und Telefonsex mit KI modifiziert und mit KI gemacht an andere Männer und an andere Bekannte geschickt hat und auch Fake-Social-Media-Profile von ihr erstellt hat. Ein anderes Beispiel ist auch Gisèle Pélicot aus Frankreich, die Opfer einer Massenvergewaltigung auch unter anderem von ihrem Ehemann wurde und auch öffentlich dagegen vorgegangen ist und auch dafür gesorgt hat, dass es mehr Gesetze in Frankreich gibt, die Frauen unterstützen, die solche Erlebnisse durchmachen mussten. Man kann natürlich dann auch verstehen, dass viele Frauen wütend sind, weil diese Erlebnisse natürlich auch traumatisierend sind und einen persönlich sehr belasten und dieses System nicht nur unfair finden, sondern auch gefährlich und es auch gefährlich ist und sogar tödlich sein kann. Es unterdrückt Frauen, es diskriminiert Frauen in allen Lebensbereichen und das ist nicht nur in anderen Kulturen so, sondern auch bei uns in der westlichen Welt, dass Sexismus noch ein sehr großes Thema ist.
Ja, wir haben ja in der Vergangenheit auch schon über solche großen Themen geredet. Eine unserer ersten Folgen hieß ja dann auch Sexismus ist nicht sexy. Wir haben über das Thema Gender Pay Gap, Gender Care Gap geredet. Also über die ganz großen Themen, die damit verbunden sind. Aber heute wollen wir ins ganz Kleine gehen. Ihr habt schon den Begriff von Lea gehört, Mikromachismus. Was heißt das eigentlich? Mikromachismen sind kleine, oft unauffällige Formen von Sexismus, also von einer systematischen Benachteiligung von Frauen. Also das sind zum Beispiel Sprüche wie, ah, du bist ja da, super, dann mach mal den Kaffee. Oder dass man bestimmte Erwartungen hat, wie Frauen sich zu verhalten haben oder aber auch andersrum natürlich auch bestimmte Verhaltensweisen von Männern erwartet. Aber grundsätzlich haben diese Formen damit zu tun, dass Frauen einfach unauffällig, ja, missachtet werden, auch unterdrückt werden oder diskriminiert oder ausgeschlossen werden. Aber dass das Ganze sehr unauffällig passiert. Also das ist nicht das große Krasse, ne? Wie jetzt zum Beispiel, ne? Also so Übergriffe, sondern das sind die kleinen alltäglichen Dinge, die damit zusammenhängen. Und das Problematische daran ist, dass wir das schon so in uns drinne haben und das für uns so selbstverständlich geworden ist, dass uns das manchmal gar nicht mehr auffällt, dass da auch verschiedene Machtpositionen mit verbunden sind. Also so Machismusstrukturen eigentlich, dass eigentlich schon im Alltag gelebt wird, Männer haben so und so zu sein, die haben die und die Rechte und Möglichkeiten und Frauen sollen sich so und so verhalten. Und grundsätzlich herrscht dann auch oft ein System, was auch im Alltag Frauen benachteiligt. Und zwar sozusagen dauerhaft und immer und manchmal auch gar nicht so auffällig. Und das ist etwas, ne, ihr habt vielleicht schon mal den Begriff gehört, Patriarchat. Also dass Männer in der Regel sozusagen die Übermacht sind oder da mächtiger sind und oft die Regeln und wie Dinge ablaufen bestimmen. Und das, was es so schwierig macht bei Mikromachismen, die sind so klein und subtil. Also für alle, die das Wort subtil noch nicht kennen, das ist so ganz unauffällig. Es kann man oft gar nicht so greifen, aber man spürt, da stimmt was nicht. Und das Problem dabei ist, dass wir dabei verletzt werden. Aber das ist nicht die große, große blutende Wunde, sage ich mal so, oder dass du geschlagen wirst oder so, da wüsstest du es, sondern du spürst, da stimmt was nicht. Und irgendwie wie so kleine Nadelstiche, die einen dann doch in der großen Form, weil sie so oft passieren, dann doch auch verletzen. Und jetzt nochmal, um das Ganze nochmal zu erklären, das ist natürlich auch eine Form von Sexismus. Und aktuell ist in der Debatte, ist das ja so ein ganz schreckliches Wort, wo dann alle gleich auf die Barrikaden gehen. Und das wollen wir mal ein bisschen runterholen und einfach mal erklären, was bedeutet denn eigentlich Sexismus?
Ja, genau. Sexismus bedeutet ganz einfach gesagt, dass man nur aufgrund seines Geschlechts abgewertet wird und sonst auf gar nichts geschaut wird. Also es ist egal, welche Fähigkeiten man hat oder was man gut kann, was man nicht gut kann oder was für eine Ausstrahlung man hat, wie sympathisch man jemandem ist. Man wird erstmal nur auf das Geschlecht reduziert und es wird erstmal nur geschaut, bist du eine Frau oder bist du keine Frau. Und dann wird man zuerst auch nur mal objektifiziert und nicht mehr als Individuum anerkannt. Das bedeutet, dass man nur auf den Körper reduziert wird und dass die Gedanken einer Frau, die Meinungen einer Frau und die Intelligenz einer Frau komplett außer Acht gelassen wird. Das ist dann gar nicht mehr wichtig für das Gegenüber und nur noch der Körper und wie man aussieht und wie attraktiv man ist, darauf wird dann von der anderen Person geschaut und nicht darauf, was man vielleicht als Mensch, als Person mitbringt. Genau, natürlich gibt es davon auch verschiedene Formen und nicht jede Art von Sexismus ist gleich. Und da hat auch die Antidiskriminierungsstelle laut einer Studie verschiedene Formen identifiziert und rausgefunden. Und zum einen ist es diese soziale Profilierung, die Perdita vorhin schon angesprochen hat, mit diesen abwertenden Sprüchen in Gruppen wie, ja, du bist da, dann mach mal den Kaffee. Oder, ja, du bist doch eine Frau, dann kannst du doch den Abwasch machen oder kochen, das Kochen übernehmen bei der Firmenfeier oder sowas. Dann auch dieses Macht- und Dominanzverhalten und auch schon in der Schule ist es schon passiert, dass wenn es darum ging, dass man was Schweres tragen muss oder jemand ein paar Hände zum Anpacken braucht, dann wird immer gesagt, ja, gibt es hier ein paar starke Jungs, die mir dabei helfen können, die Tische in der Turnhalle aufzustellen. Und es wird schon von vornherein davon ausgegangen, dass Frauen oder in dem Fall sogar Mädchen zu schwach sind, um solche Aufgaben zu machen. Dann gibt es auch noch diese sexualisierte Darstellung in Werbung und Medien. Boah, da fällt mir jetzt konkret schon ein Beispiel ein von vor ein paar Tagen. Da sind wir Auto gefahren und vor uns ist ein Laster gefahren von einem Unternehmen für Badezimmerarmaturen und allgemein so Installateurfirma. Und auf dem Plakat war eine Frau, die sehr wenig anhatte und ein sehr knappes Handtuch getragen hat und sonst nichts und so ein Handtuchdutt auf dem Kopf. Was gar nichts damit zu tun hat, wie gut diese Installateurfirma ist, sondern einfach nur mit dieser Werbung auf diese Sexualisierung von Frauen gegangen ist und darauf, dass eben Frauen nur auf ihren Körper reduziert werden und das dann von Männern als ansprechend gesehen wird. Also das fand ich ganz schlimm. Aber es ist immer noch bei uns in der Gesellschaft so verankert, dass auf LKWs diese Werbung drauf ist. Und dann gibt es natürlich noch als dritten Punkt dieses Macht- und Dominanzverhalten, das man auch überall mitbekommt, indem Männer einfach automatisch mehr Raum einnehmen und auch so sozialisiert sind und von klein auf beigebracht bekommen haben, dass das normal ist und dass sie wichtig sind und deswegen auch sich so verhalten dürfen und ihre Meinung zählt und sie auch gleichzeitig mitbekommen haben, dass bei Frauen in demselben Alter das nicht so ist und dass deren Meinung und deren Ideen nicht so als wichtig gesehen werden. Ja, und dadurch entstehen dann eben auch Dinge wie Nötigung, strukturelle Ungleichstellung und Ungleichbehandlung. Menschen werden nicht mehr als gleich gesehen und gleich behandelt. Es gibt Diskriminierung und auch eben in manchen Fällen Gewalt. Und die kann dann auch so weit gehen, dass es dann zu Fällen wie bei Colleen Fernandes kommt. Ja, aber Sexismus kommt natürlich überall unterschiedlich vor und ist überall anders. Und es gibt stärkeren Sexismus, weniger stärkeren und eben auch subtileren, der nicht so auffällig und nicht so direkt ist, wo wir dann wieder bei unseren Mikromachismen sind. Und wo wir die jetzt in unserem Alltag finden, darüber kann Perdita euch etwas erzählen.
Aber bevor ich euch was über die Alltagsgeschichten erzähle, haben wir Smilla, die diesmal die Recherche maßgeblich gemacht hat, gefragt, hey, kannst du uns mal ein paar Zahlen und Fakten liefern, wie viele Menschen überhaupt davon betroffen sind, ne, von dieser Alltagsdiskriminierung aufgrund des Geschlechts. Genau, und sie hat von der Antidiskriminierungsstelle eine Befragung gefunden, wo über 18.000 Leute befragt worden sind. Und da wurde systematisch erfasst, wo habt ihr sexistische Diskriminierung erfahren. Und es gibt dazu auch noch eine Pilotstudie des Bundesfamilienministeriums und beide kommen zu dem Ergebnis, dass 44% der Frauen in Deutschland im Alltag sexistische Übergriffe und Diskriminierungen erleben. Ein Teil davon sogar regelmäßig und nicht nur einmal. Und was auch ganz besonders ist, dass es Frauen diese Diskriminierung besonders im Arbeitsleben erfahren. Also ich kann euch mal ein paar Beispiele aus meinem Arbeitsleben erzählen. Also ich bin ja Geschäftsführerin und als ich noch ein bisschen jünger war, musste ich mal die Zahlen und Fakten von unserer Firma präsentieren und war da von einem fast ein männlichem Gremium und stellte so die Zahlen des ganzen Haushalts vor und ich habe ja ein Budget über 1,6 Millionen verwaltet, ne? Und ich bin ernsthaft gefragt worden, ob ich rechnen kann.
Wahnsinn.
Also, oder bei einem Einstellungsgespräch, wurde ich gefragt, ja, Sie sind ja Mutter von kleinen Kindern, wie machen Sie das dann mit Ihren Abendveranstaltungen? Wo ich mir gedacht habe, der männliche Kollege, der Mitbewerber, der hat diese Frage ganz sicher nicht gestellt bekommen. Und also wie oft es wirklich mir passiert worden ist, dass ich sozusagen deutlicher machen musste, dass ich kompetent bin. Und dass ich was weiß, dass ich Ahnung habe. Also das Krasseste war eigentlich, also Diskriminierung kommt nicht nur von Männern, also es kann auch von Frauen kommen. Also in dem gleichen Vorstellungsgespräch hat mich die einzige anwesende Frau ernsthaft gefragt, Frau Winkert, Sie haben ja Politikwissenschaft studiert, nichts, aber auch gar nichts weist auf eine Qualifikation hin, dass Sie jetzt Geschäftsführung sein könnten. Okay, also die Waldfee. Ne? Oder jetzt aktuell, zum Beispiel bei den Kommunalwahlen, ist mir das jetzt auch krass aufgefallen. Da, wo jetzt nicht Parteien per se gewählt werden, sondern auf der Kommunalebene kann man ja individuell auch Personenstimmen geben. Ne? Also in Bayern kann es ja 3 pro Person geben. Und ich habe mir das mal angeschaut. Frauen sind systematisch nach unten gewählt worden. Bis auf ganz wenige Ausnahmen. Also sie sind alle Plätze nach unten gewandert. Also das zeigt ja eigentlich auch so eine Form von, dass man Frauen ja zum Beispiel eine Rolle in der Politik nicht so zutraut. Und natürlich ist es auch so, wenn du nur Männer in den Bereichen erlebst, glaube ich, und es wenig Vorbilder gibt, dass es dann halt auch etwas Strukturelles wird. Also Sexismus ist kein Randphänomen, sondern es ist eine Alltagserfahrung, die fast jede zweite Frau macht. Und was ich besonders krass finde, ist die Studie zu sexueller Gewalt. Das ist eine EU-weite Studie. Da ist das eine von 3 Frauen erlebt körperliche oder sexuelle Gewalt und 55% sexuelle Belästigung. Und da sind 42.000 Frauen befragt worden. Und das zeigt einfach, es ist etwas, was im Alltag von Frauen einfach tagtäglich passiert. Und wie man das macht, da kannst du jetzt mal mit Beispielen anfangen.
Ja, ganz klar und konkret ist zum Beispiel, wenn man die Straße entlang geht und es kommt eine Person entgegen und es kommt ein Mann entgegen und die Person geht nicht aus dem Weg und man ertappt sich selbst als Frau auch oft dabei, dass man automatisch auf die Seite geht weil es sofort die Erwartungshaltung ist, ja, ich gehe auf die Seite, weil mir jemand entgegenkommt. Und es meistens auch nie so ist, dass die Männer dann ausweichen, weil es schon innerlich automatisiert wird und automatisch abläuft, dass man als Frau ausweicht. Da gibt's auch einen Fachbegriff im Englischen, das heißt Manslamming oder Sidewalk Sexism. Und ich
habe ich auch was dazu gelernt, kannte ich vorher auch nicht.
Ja, und ich finde diesen Manslamming, diesen Begriff, also auf Deutsch mit Männern zusammenkrachen, den Begriff sehr gut, weil ich habe das selber mal ausprobiert. Ich habe mal Mikrofeminismus gemacht, also eben, dass man gegen diese Mikromachismen etwas macht und auch kleine Dinge tut im Alltag, damit eben diese Sachen nicht mehr passieren. Und ich bin dann auch eine Zeit lang einfach auf meinem Weg geblieben und nicht auf die Seite gegangen, wenn mir Leute entgegengekommen sind, egal ob Männer oder Frauen. Und wenn Frauen mir entgegengekommen sind, mit denen bin ich nie zusammengestoßen. Die sind immer auf die Seite gegangen und haben Platz gemacht. Und bei Männern war es manchmal schon sehr knapp und da habe ich mir dann gedacht, ja, zusammenstoßen will ich jetzt mit dir auch nicht. Und dann bin ich so ganz knapp ausgewichen. Aber das war schon sehr interessant. Natürlich nicht bei allen Männern, aber bei ein paar war es schon sehr auffällig. Die wollten auf keinen Fall weggehen und ich wollte halt auch auf keinen Fall weggehen. Und das war dann schon auch sehr witzig.
Ja. Also es war sehr interessant, Leute. Also das ist eine Erfahrung, die alle, also wir treffen uns ja monatlich und sprechen einfach die Themen durch. Und das ist so ein Erlebnis, was alle Frauen besprochen haben und erlebt haben. You are not alone. Und dann das Witzige war wirklich, am nächsten Morgen gehe ich zur Arbeit. Mir kommen 3 Handwerker entgegen, wirklich die ganze Straße nebeneinander. Und ich dachte mir, so Jungs, jetzt schauen wir mal. Und ich kann sagen, ich glaube, was geholfen hat, ich hatte einen sehr leuchtenden Schal an. Also ich war sichtbar. Also ich war nicht unsichtbar. Also normalerweise, so, wenn du gerade ein bisschen älter bist und so, bist du ja unsichtbar. Aber da war ich jetzt sichtbar. Und du hast den, der sozusagen auf der rechten Seite gegangen ist und ich, ne, kam ja entgegen, du hast richtig seinen irritierten Blick gemerkt, so, was, da stimmt was nicht, da stimmt was nicht. Und der ist dann in letzter Minute ausgewichen. Aber es war wirklich, Leute, beobachtet das mal wirklich. Das ist eine Realität von den allermeisten Frauen.
Ja.
Ja, aber wir waren ja noch hier so bei dem Körperlichen.
Genau, es gibt eben auch nonverbale Signale, also eben Signale, die über die Körpersprache gezeigt werden. Wenn man im Bus sitzt, merkt man das auch öfter, dass Männer da auch beim Sitzen schon viel mehr Raum einnehmen. Und es gibt ja auch dieses klischeehafte, Männer sitzen mit Beinen breit auseinander, Arme breit an den Lehnen angelehnt. Und das zeigt auch schon, dass Männer auch rein körperlich viel mehr Raum einnehmen und das schon damit anfängt, dass sie im Bus schon so breitbeinig da sitzen und Frauen manchmal dann auch weniger Raum haben, wenn sie da auf so einem Zweiersitzplatz sitzen und sich ein bisschen zusammenquetschen.
Ja, ja, aber es ist wirklich erstaunlich. Also ich hatte das Erlebnis erst vor kurzem, war bei so einer offiziellen Veranstaltung und erste Reihe und so. Und neben mir einer der wichtigen Personen, die dann auch geredet haben, und der saß wirklich so breitbeinig da. Und ich dachte mir, ich mache jetzt hier keinen Raum und quetsche mich da immer weiter nach links, ne? Und habe dann aber sozusagen meinen Platz verteidigt. Aber dann, muss ich sagen, wird's echt richtig unangenehm, weil dann berührten sich die Beine die ganze Zeit und ich fand es eigentlich total unangenehm. Und jetzt der Kampf in mir, ne? So, will ich jetzt Platz einräumen? Und die andere Seite, ich will aber mit dem keinen so Körperkontakt haben. Und ich will auch nicht, dass der das falsch versteht, ne? Aber weißt du, da denke ich mir, der hat das überhaupt nicht gemerkt, glaube ich. Ich glaube, der hatte das überhaupt nicht auf dem Zettel. Und für den war das halt selbstverständlich, ne, dass ich so sitze, weil es bequem ist. Und normalerweise machen ja dann die Frauen, die neben ihm sitzen, Raum. Ne? Oder im Flugzeug finde ich es auch immer krass. Ne? Wer hat den Arm auf der Armlehne? Das ist auch so ein Kampf in der Regel. Aber dieses Körperliche, das ist auch manchmal etwas, was ich glaube, was sehr unbewusst ist. Also ich habe zum Beispiel so eine Situation gehabt, da war ich auf dem Podium eingeladen, war die einzige Frau. Und am Anfang steht man ja noch so rum und labert so ein bisschen. Und wirklich, die 4 Männer haben sich so hingestellt, dass ich abgeschirmt war. Also wirklich so mit den Rücken und kein Platz. Also für mich war kein Raum. Also und den musst du dir wirklich erobern. Also du musst dann hingehen. Aber ich glaube, dass denen das gar nicht bewusst war, dass sie mich sozusagen körperlich ausgegrenzt haben. Also ich glaube, dass jeder von denen ganz feste Überzeugung war, ne, ich bin für Frauenrechte und natürlich. Und aber so, man fühlt sich dann so als Bro, glaube ich, und steht da zusammen und das ist für einen natürlich.
Was hast du dann konkret gemacht in der Situation?
Naja, also ich bin an den Rücken erstmal vorbei in die Mittelposition, habe ich dann hingestellt. Und meine Strategie ist oft, dass ich dann was frage. Und ich stelle sehr intelligente Fragen und dann speichern einen die Leute oft sehr positiv ab. Aber es war, ich glaube, ganz sicher, dass denen das gar nicht aufgefallen ist. Mhm. Ich glaube, dass das sowas, ne, also sag mal, das Fachwort ist so internalisiert. Also dass das so in einem drinne ist, dass man mit so einer Selbstverständlichkeit damit aufwächst,
ja,
und es vorgelebt bekommt, dass man das gar nicht mehr merkt. Und das ist, glaube ich, das, was so das Schwierige ist, dass diese Ausgrenzung passiert und oft auch, glaube ich, gar nicht gewollt. Also das will ich gar nicht unterstellen, aber dass einem das gar nicht so bewusst wird.
Ja.
Also was ich richtig krass finde, also jetzt passiert es mir nicht mehr so oft, aber als ich jünger war und gerade als ich angefangen habe, dann so, ne, Geschäftsführung zu machen, ey, wie viele Männer mir die Welt erklären wollten. Also, es ging mir so auf den Senkel. Also wirklich so dieses, ich erkläre dir Sachen, wo ich Expertin bin. Ne? Also das, also, ne, also da gibt es ja auch dieses Mansplaining. Ne? Also ich erkläre dir das. Und ich habe letztens zu dem Thema auch was Lustiges gelesen. 2 Frauen, die auch so ein feministisches Buch geschrieben haben und dann kam ein Mann und hat ihnen ihre Theorie erklärt. Fand ich schon sehr krass.
Oh Gott.
Und was ich auch merke, und das regt mich richtig auf, dass Frauen systematischer unterbrochen werden. Also um ein Beispiel zu nennen, es gab mal so eine Podiumsdiskussion bei uns im Passau, jetzt red ich. Das ist so eine Sendung im bayerischen Fernsehen, wo Live-Interview gemacht wird. Und der Moderator, ne, den 2 Männern vorher, also die durften dann Monologe halten, ne? Und dann war ich dran. Und ich bin noch nicht beim 2. Satz, da hat er mich unterbrochen und wollte mich abwürgeln. Und ich dachte mir, den anderen hast du jetzt den Raum gelassen, die konnten einfach auch voll am Thema vorbeilabern. Aber mir, also ich werde systematisch unterbrochen.
Das geht.
Also das kannst du bei jeder Podiumsdiskussion, kannst du das wirklich beobachten, dass Frauen schneller unterbrochen werden und dass man oft ihnen auch weniger zuhört. Genau, also das heißt, du musst eigentlich auch mehr da drum kämpfen, dass du deine Meinung kundtust, dass du gehört wirst, dass du wahrgenommen wirst. Und manchmal passiert es auch so, dass Ideen von Frauen erst ernst genommen werden, wenn ein Mann sie aufgreift. Was dann das richtig fiese ist, wenn die Ideen dann auch noch sozusagen als die eigenen präsentiert werden. Also ich habe ein traumatisches Erlebnis im Studium gehabt. Ich habe eine Frage gestellt, dann hat mich der Dozent rund gemacht. Also ich bin ja völlig falsch im Hauptseminar und was ich wagen kann hier überhaupt und ne, ich bin so unfähig und frage mich was. Also wirklich, es war der Hammer, also wie ich da fertig gemacht worden bin. Und ungelogen, 5 Minuten später stellt ein Typ genau die gleiche Frage und dann wird dann die nächste halbe Stunde darüber ernsthaft diskutiert.
Wow.
Ja, also, ne, das sind einfach so, wo einem auch erstmal per se die fachliche Kompetenz erstmal nicht abgenommen werden muss, abgenommen wird, sondern dass man die viel mehr unter Beweis stellen muss. Oder du musst als Frau viel mehr auf dein Aussehen achten. Also wie oft sind Merkels Hosenanzüge kommentiert worden? Also ich habe noch nie irgendjemand gehört, der jetzt über Merz Hosenanzüge geredet hätte. Ja, also, ne, kommt gar nicht vor. Also, und, ne, also das, ich merke das auch so in so meinem Bereich, dass dann ganz viele Frauen damit drauf reagieren, dass sie dann ganz unauffällig grau, dunkelblau und schwarze Anzüge so ungefähr, ne, um ja nicht aufzufallen. Also, und dass man sich viel mehr Kopf macht, was ziehe ich an? Was ist der Anlass, passt es und so, weil man auch wirklich ständig dann auch auf das Aussehen oder was du anhast oder wie deine Haare sitzen oder wie du geschminkt bist, na, dass das alles Anlass zu einem Kommentar wird. Und was ich glaube, du bist ja ein bisschen kleiner, also kann das sein, dass es dir öfters passiert, dass du so verniedlicht wirst?
Ja.
Und weil du so süß bist und weil du so klein bist und so schnuggelig bist?
Ja, total. Also mir ist da sofort dieser Satz, der mir öfter begegnet ist, im Bayerischen, ja, mei, die Kleine ist schon gut. Also ja, die Kleine ist schon okay. Was die da so sagt, ja, passt schon. Also dass ich da dann so weggeschoben werde als die kleine Süße und gar nicht so ernst genommen werde. Und ich war ja auch in der Feuerwehr und es ist jetzt so als kleine Frau jetzt auch nicht unbedingt das Umfeld, in dem man da nicht irgendwie auffällt oder gerade Präsenz zeigen kann. Und da ist mir dann auch total aufgefallen, wie viel mehr Raum ich mir nehmen muss, um überhaupt dann gesehen zu werden unter diesen ganzen großen Kerlen. Aber ja, also es war jetzt bei uns gar nicht so tragisch, weil wir wirklich mehr Frauen dann irgendwann in der Jugend waren als Männer. Aber es ist trotzdem sehr aufgefallen und wo ich dann beim ersten Treffen, wo ich war, da ist dann auch ein sexistischer Spruch gefallen. Das ist mir damals, ich weiß nicht mehr, was es war, das ist mir jetzt entfallen, aber ich weiß noch, dass ich dann gesagt habe, hey, wir sind hier, die Frauenquote ist trotzdem da. Und da dann auch gelacht wurde und das auch gar nicht so ernst genommen wurde. Mhm.
Ja, also das passiert dann ganz häufig, wenn du es dann offen ansprichst, so ungefähr, ja, jetzt sei nicht so zickig, also es war doch gar nicht so gemeint, verstehst du keinen Spaß mehr. Also dass da, wo Grenzüberschreitungen passieren und du die ansprichst, dass das dann auch noch runtergemacht wird oder so ungefähr hast du deine Tage oder sonst irgendeinen Scheiß, also halt, ne? Also wo ich mir denke, dass wenn dann die Grenzüberschreitung angesprochen wird, dass das dann auch noch auch in Frage gestellt wird, als ob dein Gefühl nicht stimmt. Aber jetzt sozusagen, das ist ja ein perfekter Übergang, nämlich der nächsten Bereich, nämlich welche emotionalen, also gefühlsmäßigen und sozialen Dynamiken, also sozusagen, was passiert da eigentlich auf der emotionalen und der sozialen Ebene?
Ja, wir haben natürlich alle diese Klischees und Rollenbilder vor Augen, wie eine Frau zu sein hat und wie ein Mann zu sein hat und welche Fähigkeiten eher frauentypisch sind und männertypisch. Und da kommen eben wieder solche Aussagen ins Spiel, wie wir vorher schon gesagt haben. Bist du sicher, dass du das körperlich schaffst? Oder ja, ich brauche jetzt ein paar starke Jungs, die mir dabei helfen, die Tische zu machen oder hey, wenn wir grillen, stehe ich am Grill und die Frauen machen in der Küche alles. Das etwas ist, was eigentlich schon vorausgesetzt wird und schon erwartet wird, dass es genauso bleibt und dass Frauen auch die Care-Arbeit machen und zu Hause alles schmeißen, während die Männer im Garten arbeiten oder
den Müll rausbringen. Ja. Den Müll rausbringen.
Oder in der Werkstatt ein Regal zusammenschrauben oder so. Ja, genau. Also es ist wirklich krass, wie das noch hier in unserer Gesellschaft verankert ist und immer noch so typisch ist. Ja, und dass man nicht nur zu Hause oder im Alltag, sondern auch im Berufsleben. Oder was man auch daran sieht, welche Ausbildungsberufe von Männern und welche von Frauen immer noch traditionell gemacht werden. Und welche Diskriminierung auch Frauen am Arbeitsplatz erfahren. Da habe ich jetzt noch nicht so viel Erfahrung gemacht. Aber Perdita hat ja schon ein paar Geschichten erzählt und kann bestimmt noch mal was sagen.
Ich kann noch was sagen, ja, ja. Ja. Also ein schönes Beispiel, was ich jetzt erst vor kurzem erlebt habe. Ja, mein Sohn hat die Gesellenprüfung für Bau- und Landmaschinenmechatroniker geschafft und wir waren bei dieser Abschlussfeier, wo sie da ihre Zertifikate bekommen haben. Und ich glaube, es waren 180 ungefähr, die den Abschluss geschafft haben in ganz Niederbayern und es gab nur eine einzige Frau. Und das ist besonders hervorgehoben worden und die hat dann auch ein Blumensträußchen gekriegt. Und was ich halt das richtig krasse finde, Leute, also Mädels dieser Welt, da müsst ihr drauf aufpassen, dass euch das nicht passiert. In die Mitte hingesetzt. Ne? Mit dem Blumensträußchen und die ganzen Jungs drumherum. Also es ist so ein No-Go. Also du bist dann wie so ein Schmuckstück. Also das ist wirklich etwas, wenn du auch bei den Fotoaufstellungen und sowas schaust. Die versuchen immer, dass die Mädels da irgendwie in die Mitte kommen und am besten sich hinsetzen. Ne? Also, ne? Und das sind Bilder, die dann auch wirken. Und ich habe ja eh ein paar Beispiele aus dem Arbeitsleben gesagt, deswegen würde ich da gar nicht so weiter mehr drauf eingehen, sondern was ich vielleicht im Arbeitsleben noch dazu sagen kann, was es vielleicht auch als Führungskraft manchmal so schwierig macht, ist, dass man von Frauen auch in Führungspositionen erwartet, dass sie auch ganz individuell auf jeden eingehen können und dass sie trotzdem auch, obwohl sie Entscheidungen treffen müssen, immer dafür sorgen müssen, dass es allen gut geht, dass alles harmonisch ist. Also so, ne? Also du bist dann auch selbst in Führungspositionen dafür zuständig, ja, dass sich alle wohlfühlen und so. Und du musst jedem gerecht werden und auch deine Entscheidungen werden oft hinterfragt und du musst die viel mehr begründen. Und manchmal habe ich mir auch schon gedacht, auch gegenüber Frauen, ne, als Mitarbeiterin. Also irgendein Typen, der wird ihr nie auf die Idee kommen, diese Frage zu stellen. Ja, also das, ne, also auch so dieses, du musst als allen Leuten gerecht werden, du musst dafür sorgen, dass es allen gut geht, du bist für die Harmonie zuständig. Finde ich schon manchmal ein bisschen krass. Also, ne, nicht nur, dass deine Kompetenz angezweifelt wird, auf dem emotionalen Sektor und so, da sollst du Superwoman sein und das allen Menschen recht machen.
Ja, und es ist auch dann dieser Druck, der da auf Frauen ausgeübt wird, dass sie eben diese Harmonie immer sicherstellen und dass sie Konflikte vermeiden und dass alles immer harmonisch und Blumenwiese und Sonnenschein ist. Und wenn Männer dann kritisiert werden und dann eben diese Konflikte entstehen können, dann sind sie immer sofort ein bisschen angepisst, ein bisschen.
Naja, viele, ja. Nicht alle, ne? Dürfen wir ja nicht, ja, generalisieren. Also das würde ich jetzt nicht machen. Was ich schon krass finde, ist, wenn du, sag ich mal jetzt gerade jetzt so als Führungsposition und da straight bist und klare Ansagen machst und halt mal nicht nett bist, Alter, da wirst du schon mehr angegriffen. Hm. Also dieses eigentlich so Verhaltensweisen, die mit bestimmten Positionen eigentlich normal sind, da werden Frauen oft dann mehr angegriffen. Hm. Ja, also auch wenn du Entscheidungen triffst, klare Ansagen machst und so oder auch dominanter auftrittst, ach, dann bist du ja keine Frau, ja, mehr, ne?
Aber was mir da schon auch positiv aufgefallen ist, was ich gut finde, ist, dass immer mehr Männer dann auch das ansprechen, wenn sie irgendwie mitbekommen, dass Frauen schlecht behandelt werden oder irgendwie solche Sprüche fallen, dass dann auch gesagt wird, hey, findest du das gut, was du da gerade gesagt hast? Und das hat gar nichts damit zu tun, dass sie jetzt eine Frau ist und so. Also das finde ich schon, dass da ein Umdenken in der Gesellschaft gibt. Vor allem bei jüngeren Leuten ist mir das aufgefallen. Wahrscheinlich auch, weil ich mit denen mehr in Kontakt stehe. Aber das finde ich auch gut, dass nicht mehr so viele männliche Menschen und Personen schweigen, nur weil es gemütlicher ist.
Also männliche Menschen? Was sind denn männliche Menschen?
Männer. Ja, genau. Dass immer mehr Männer nicht schweigen, sondern auch wirklich etwas sagen und nicht still da sitzen, weil es gemütlicher ist.
Ja, schön. Also ich erlebe es oft anders. Aber schön, dass du sozusagen schon mal da die männlichen Bystander, ne? Also dass die nicht schweigen. Ja, und ich glaube, das ist halt auch manchmal bei Männern so untereinander so, na, auch nicht immer ganz einfach ist, dass dann dieses Dominanzen, ne, und ich bin der Stärkste und der große Checker und so. Ne, ich glaube, dass da manchmal auch Dinge passieren, die die anderen vielleicht auch manchmal gar nicht so toll finden, aber man sagt dann nichts, wie du gesagt, weil es dann gemütlicher ist oder weil man nicht auffallen will. Also was mich jetzt völlig überrascht hat, also die Diskussion, die wir da intern hatten, dass dann einige der Frauen sozusagen sagen von sich selber, ich bewege mich auch in so einer linken Freundesbubble und dass es da aber auch passiert, ne, dass es so Grenzüberschreitungen gibt und dass es dann auch, ne, in Beziehungen oder auch im Freundeskreis dann so noch subtilere, also noch unauffälligere sexuelle Übergriffigkeiten gibt und dass dann, wenn man das dann anspricht, dann kommt auch großes Bohai, weil wir sind ja alles Feministen.
Ja.
Ne? Und dass es dann manchmal noch schwieriger ist, das anzusprechen, gerade wenn du dich in so einer Bubble bewegst, wo eigentlich alle ganz offen und tolerant und super sind.
Und wenn Menschen ein Selbstbild von sich haben und dann auch davon ausgehen, dass sie selber so sind und sich selber dann nicht mehr hinterfragen, weil sie denken, ich bin doch eh Feminist.
Ja, genau. Also, ne? Also man ist davon nicht gescheut. Also letztendlich muss man wirklich sagen, was ich jetzt beobachte in den letzten Jahren und das wird auch weltweit, ist das ein Trend, der zu beobachten ist. Sexismus nimmt wieder zu und ich kann jetzt wirklich auch sagen, bestimmte Sachen waren, sag ich mal, vor 5, 6 Jahren nicht mehr okay und die sind jetzt wieder okay. Ich erlebe wirklich so einen Backslash, wo ich sage, sag mal, gehen wir jetzt gerade wieder in die 50er zurück. Also so auch die Bilder, wie Frauen zu sein haben, wie Männer zu sein haben, das einfach auch so sexistische Rhetorik, ne? Und die wird auch von weltweiten Führungskräften und Präsidenten und ähnliches dann einfach, ne, so offensichtlich gesagt und diese -4, ne? Also wo Frauen auch systematisch im Netz oder sonst irgendwie ganz schlecht gemacht werden.
Ja.
Dass das vor allem in den sozialen Medien ganz, ganz groß zunimmt, aber auch in der Politik.
Allein jetzt diese ganze Andrew Tate-Bewegung von diesem Mann, der eben diese toxische Männlichkeit zeigt und zeigt, dass man stark sein muss als Mann und alles und dadurch gleichzeitig auch Frauen niedermacht. Das ist ja auch schon ein Beispiel dafür, dass es immer mehr zunimmt.
Ja, ja. Und auch die Femizide nehmen zu, ne? Also wir hatten 23, hatten wir 360 Femizide und 578 versuchte Tötungen. Also, ne, es nimmt auch zu und auch die Gewalt gegen Frauen nimmt zu. Also, was ich eigentlich damit sagen will, ist, dieses Mikro, ne, dieses Subtile, dieses Unauffällige ist eigentlich nur ein Grundstein auch für das ganz Große, weil ich glaube, so dieses Normalisierende, das fängt in dem ganz Kleinen an, weil das sind ja ganz kleine Nadelstiche, die Grenzüberschreitungen sind. Und je mehr man sich daran gewöhnt, desto normaler wird es, aber es wird dann, sag ich mal, zu einem Problem auf ganzer Ebene, auf der ganzen Strecke, ne? Also dass das sich dann durch alle Bereiche des Lebens zieht und es dann für normal gefunden wird, dass man aufgrund seines Geschlechts einfach schlechter behandelt wird. So, jetzt haben wir viel über die Probleme geredet und wie schlimm das alles ist und was das alles ist. Aber ihr kennt uns ja hoffentlich mittlerweile. Uns geht es auch darum, was gibt's für Wege daraus? Also das heißt, was können wir dazu beitragen, dass die nicht mehr so dominant sind oder aber auch erstmal verstehen, warum funktioniert das überhaupt? Also warum lassen wir sowas eigentlich zu? Also ich glaube, das ist so der erste Schritt, um zu verstehen, was man verändern kann. Also Lea, was hält uns denn zurück, gegen solche Mikromachismen vorzugehen?
Ja, das Erste, was einem sofort einfällt, ist natürlich Angst. Diese kleinen Sticheleien sind ja trotzdem Sticheleien und kleine Mikroverletzungen, wie wir vorhin schon gesagt haben. Und dann bekommt man natürlich als Erstes Angst zu reagieren und davor, dass noch was viel Schlimmeres zurückkommen kann, wenn man da jetzt dagegen vorgeht. Und natürlich haben auch nicht alle Leute die Kraft, sich da durchzusetzen. Und es gibt schüchterne Menschen, die dann vielleicht auch nicht immer sofort auf Krawall gebürstet sind und gerne mal laut Dinge ansprechen. Und manche Menschen tun sich da auch schwerer und manche tun sich damit leichter. Und es wird auch Mädchen und jungen Frauen von klein auf ja beigebracht, dass sie eben diese Harmonie und dieses Empathische mitbringen sollen und immer schauen sollen, dass allen gut geht und dass alle sich gut fühlen und dafür zuständig sind schon fast. Und auch diese ganzen Körpersprachen, die man dann sich antrainiert, dass man sich klein macht, dass man nicht so viel Raum einnimmt und eher mal die Leute ausreden lässt, bevor man selber spricht. Das führt dann ja dann auch dazu, dass diese ganze Wahrnehmung von Frauen verzerrt wird und Frauen eben, wie es eben auch oft gesagt wird, als zu empfindlich oder hysterisch angesehen werden. Und früher war ja Hysterie sogar eine Frauenkrankheit. Also es ist ja auch krass, wenn man darüber nachdenkt. Und deswegen wollen viele Menschen und viele Frauen diese Sachen nicht ansprechen, weil es einfach unangenehm ist. Ja, und auch das ist natürlich auch emotional anstrengend, was dagegen zu unternehmen. Aber es gibt auch Strategien und Wege, damit man eben gegen diese Angst und diese innere Mauer, die man hat, was unternehmen kann.
Ja, also das Erste ist mal, jetzt sage ich mal auf Männerseite, hey, wenn man sowas mal anspricht, nicht gleich da auf Angriff, sondern vielleicht einfach mal zuhören, wie das Frauen einfach auch wahrnehmen. Und jetzt auch unser Tipp für alle Frauen: Vertrau deinem Gefühl. Wenn eine Grenzüberschreitung passiert, dann spüren wir das. Und das ist ein Gefühl, das wir auch ernst nehmen müssen. Ein Tipp, also ist ja schon eine Reihe von Tipps, ist auch, sag ich mal so, körperlich. Also das, Wir kommunizieren nicht nur über Wörter, wir kommunizieren über unseren ganzen Körper, über Gestik, Mimik, Körperhaltung. Also bei dem berühmten Beispiel, und das hat euch ja die Lea ganz sehr anschaulich beschrieben, zum Beispiel mal nicht ausweichen. Ich nehme da immer gerne das Beispiel. Mit 17 war ich zum ersten Mal in Griechenland und wollte über die Straße gehen und habe gemerkt, dass den Autos Ampeln wurscht egal war. Also wenn ich grün hatte als Fußgängerin, die sind trotzdem weitergefahren. Und dann hat mir so ein älterer Herr einfach nur gesagt, du musst gehen und du musst glauben, die stoppen alle und dann stoppen alle. Und so war es dann auch. Aber damit die Leute spüren, dass du das ernst meinst, musst du deinen Oberkörper wirklich nach oben tun, darfst keine hängenden Schultern haben. Also du musst die Schultern nach hinten strecken und so eine Grundspannung im Körper haben, dass die Leute ernst nehmen, wow, die weicht jetzt wirklich nicht aus. Also wenn du so ein bisschen verhuschelt aussiehst, dann geht jeder davon aus, am Ende wird sie ausweichen. Also das heißt auch, dass man Raum einnimmt. Also dass man sich nicht schüchtern irgendwo in die letzte Ecke verkriecht oder was weiß ich, nehmen wir es mal so, in der Klasse oder im Hörsaal oder bei einer öffentlichen Veranstaltung nicht den unauffälligsten Platz ganz hinten nehmen, sondern schaut mal, wo ist ein zentraler Platz in der Mitte, von dem aus du alles gut überblicken kannst. Dann geh dahin. Also nimm dir Raum und auch trau dich zu sprechen. Und mein Tipp ist, wenn du erstmal nichts aktiv von dir geben willst, dann stell halt intelligente Fragen. Ne? Aber in den Fragen muss schon deutlich herauskommen, dass du auch Kompetenz hast. Und auch ganz wichtig, schau die Leute an. Blick dich um. Wer sozusagen nach unten blickt, dem wird irgendwie auch keine Kompetenz zugewiesen, weil man verbindet, vor allem jetzt in unserem Kulturkreis, wenn du was zu sagen hast, dann schaust du jemanden in die Augen. Also du musst wirklich in die Augen schauen und schau, dass du nonverbale Signale persönlich einsetzt.
Ja. Und was mir da auch sofort einfällt, sind diese ganz tollen Übungen, die wir bei Empower Her im Verein gemacht haben, bei dem Bewerbungstraining für migrantische Frauen. Und das war wirklich toll. Da mussten wir unsere Hände in die Seite stemmen, in die Hüfte und dann mit ausgestrecktem Kopf nach oben blickend und gerade im Rücken durch den Raum gehen. Und das war für mich am Anfang richtig schwer. Und ich hätte niemals gedacht, dass so eine einfache Übung für mich so schwer sein kann. Und da habe ich richtig gemerkt, das würde mir gut tun, wenn ich das öfter machen würde und selbstbewusster werde. Und das hat wirklich geholfen. Also es war wirklich ganz toll.
Ja, also auch was wichtig ist, wie stehst du da? Also wenn ihr euch anschaut, wie viele Frauen sozusagen so die Beine ganz eng beieinander halten und das macht dich unstabil. Na, aber wenn du so ein bisschen Abstand zwischen den Beinen hast und das Gewicht auf beiden Beinen gleich verlagerst und den Oberkörper rausstehst, das, und auch die Arme nicht so am Körper dran kleben, na, so, weil, na, sondern ein bisschen locker lassen und du wirst merken, du hast eine ganz andere Ausstrahlung und Aura, wenn du das machst. Na, also Frauen ist ja oft so, die dann an sich rumfriemeln oder in den Haaren rumzupfeln und so. Das sind ja alles irgendwie Gesten, die dich kleiner machen. Oder, na, also einfach auch dazu beitragen, dass du unsicherer aussiehst, ne? Also, weil so diese Präsenz kommt oft von der eigenen Körperspannung und wie du dastehst, wie du Leuten in die Augen schaust. Und auch gerade wenn du das Gefühl hast, hey, ich habe was zu sagen, dann sag's.
Ja.
Ja, und sag's mit Selbstbewusstsein und ganz wichtig, also das, also ne, gerade bei den systematischen Unterbrechern, also so ist es mir mit dem Moderator von Jetzt dreht I gegangen, also er hat mich massiv, wollte mir das Mikro wegnehmen, einfach weiterreden und einen leichten Tick lauter, aber nicht, dass die Stimme so piepsig wird, ne, oder sich überschlägt, sondern ganz wichtig ist, dass du dann kontinuierlich einfach weiterredest. Also, dass du dich da auch nicht aus dem Konzept bringen lässt und dann schneller redest, ne, weil das nimmt dann auch wieder was von der Wirkung und man wirkt dann nicht so kompetent, sondern ruhig und sachlich einfach weiterreden, einen leichten Tick lauter, aber bestimmt weitergehen. Und für mich ist es so, ich visualisiere mir dann immer diese Straße in Griechenland, Land, wo ich über die Straße gehen will. Und da ist es eigentlich genau das Gleiche. Augen zu und durch und einfach weiter marschieren und alle glauben lassen, ich gehe da jetzt rüber und dann halten die anderen auch an. Also das war dann auch so, ich durfte dann doch zu Ende reden. Aber ne, also das wäre nicht gegangen, wenn ich auch nur irgendwie so ein bisschen auf den reagiert hätte, sondern man muss dann schon so eine eigene Energie entwickeln und einfach stramm weitermarschieren und das sagen, was man zu sagen hat.
Ja, und auch vielleicht, wenn einem schon der Faden genommen wurde, sagen, okay, ganz kurz, lass mich mal kurz ausreden oder selber sich den Raum wiederholen und sagen, ja, wie ich eben gesagt habe und dann einfach weiterreden und direkt was sagen, statt einfach still zu sein und vielleicht auch in der Situation direkt alles umdrehen und sagen, hey, würdest du das so auch zu einem Mann sagen? Oder selber mal, wenn man weiß, dass eine bestimmte Person einem mal gesagt hat, ah, du würdest so viel besser aussehen, wenn du öfter lächeln würdest, dann einfach auch, wenn die Person mal schlecht drauf ist, sagen, hey, lächle doch mal, du würdest doch so viel schöner aussehen. Ja.
Ja, ja. Wobei, das glaube ich, ist manchmal so ein zweischneidiges Schwert, weil bei deinem ersten Tipp, ne, würdest du das so zu einem Mann sagen, dann kommst du in diese Gender-Debatte rein und die ist aktuell so giftig. Das glaube ich, bringt nicht so. Also ich finde deinen anderen Weg dann schon ein bisschen cleverer. Und was ich gemerkt habe, ist einfach die Sachen so machen, wie du sie gerne hättest. Oder wenn du was sagst, nicht würdest du das bei einem Mann sagen, sondern einfach, hey, ich finde es unhöflich, wenn ich unterbrochen werde. Ich möchte, dass wir einander alle zuhören. Dann hast du nicht diese Mann-Frau-Debatte drin, weil die ist aktuell so, so vergiftet, sondern dass man so auf Allgemeinplätze geht, wie wir insgesamt besser miteinander kommunizieren könnten.
Aber ist es dann nicht auch wieder, dass man sich in eine Harmoniebedürftigkeit zurückdrängt?
Nee, also es kommt drauf an, wie du es sagst, ne? Also grundsätzlich kannst du ja sagen, hey, wie sind unsere Regeln des Miteinanders? Und dass wir alle höflich zueinander sein sollten, dass wir alle einander zuhören sollten, dass wir einander nicht unterbrechen. Also das hat ja nichts grundsätzlich mit Harmoniebedürftigkeit zu tun, sondern ich glaube, dass alle sich mal wieder dran erinnern sollten, dass das einfach ein normaler Umgang miteinander sein sollte, der für alle Menschen gilt.
Das stimmt.
Ja?
Ja.
Und ich glaube, dass man einfach mehr so an dieses Allgemeine appelliert. Wie gehen wir eigentlich miteinander um? Und ich höre dir zu und dann möchte ich, dass du mir zuhörst. Ich respektiere, dass du eine Meinung hast, aber dann nimm dir jetzt bitte die Zeit und hör dir meine Meinung an. Und ich würde das wirklich nicht auf diese Mann-Frau-Debatte kriegen, weil ich gemerkt habe, dann geht oft so ein Visier runter und so dieses gegen alles, was mit Genderfragen zu tun hat, finden ja alle ganz geil, da drauf rumzureiten. Und das, glaube ich, bringt überhaupt nichts, sondern ich würde eher darauf hingehen, wie wollen wir, dass wir insgesamt miteinander umgehen, miteinander reden und kommunizieren. So, aber was machst denn du jetzt zum Beispiel, sag ich mal, Freundeskreis, schöne Runde und auch einer von deinen feministischen männlichen Freunden, ja, macht da lauter ungute Sachen.
Ja, wenn das so ist, dann würde ich die Person vielleicht auch mal unter vier Augen ansprechen und mit der drüber reden und dann sagen, hey, das, was du da gerade machst, ist nicht cool. Können wir da drüber reden? Ich finde es nicht gut, wenn du sowas sagst, ist das so auf die und die Weise sexistisch und auf die und die Weise frauenfeindlich, und dann einfach so den Druck rausnehmen, indem man das nicht vor der ganzen Gruppe macht, sondern mit der Person alleine spricht.
Ja, und vielleicht auch einfach mal deutlich machen, wie es sich anfühlt.
Ja, eh mit Ich-Botschaften.
Weil ich glaube, das ist manchen auch gar nicht bewusst, was da passiert. Also das ist ja das so, wie bin ich aufgewachsen, wie habe ich es vorgelebt bekommen? Und ich glaube, dadurch, dass, ja, also viele Männer das ja selber nicht erleben. Das ist ja nicht ihre Klar. Normalität, ne? Also woher sollen sie es denn wissen? Ja. Weil ihnen passiert es ja in der Regel nicht. Und da glaube ich, wenn dir etwas nicht passiert, wenn das nicht deine Lebenswelt ist, dann siehst du es oft auch gar nicht. Ne? Wir nehmen ja Dinge oft nur wahr, wenn es uns selber betrifft. Und wenn es uns selber nicht betrifft, dann sehen wir es ja auch nicht. Das ist ja wie mit allen Formen der Diskriminierung. Wenn ich nicht betroffen bin, ja, kriege ich bestimmte Sachen nicht mit.
Kann man auch nicht eins zu eins nachempfinden, natürlich.
Ja, und wir haben uns dann überlegt, was könnte es denn daneben noch für Dinge geben, die wir machen können. Also zum Beispiel, wenn euch sowas im Arbeitskontext passiert oder an der Schule oder an der Uni oder so, normalerweise gibt es dann auch Stellen an, also Antidiskriminierungsstellen oder Gleichstellungsbeauftragte oder, also es gibt oft dann Personen, die für solche Themen zuständig sind, wo man das auch einfach mal melden kann, also, oder es gibt auch diese Antidiskriminierungsstelle, an die man sich wenden kann. Sozusagen, dass man die Verantwortung, gerade wenn das etwa dauerhaft immer wieder von den gleichen Personen passiert, einfach die Verantwortung vielleicht auch ein bisschen abgeben an jemanden, der professionell damit umgehen kann. Dann Tipps aus unserer Runde war, vielleicht Workshops anzubieten. Also, wie kann ich mit einer Feministin eine schöne Beziehung führen? Fand ich einen sehr tollen Vorschlag. Oder dass man Workshops für Männer macht, wo man ihnen einfach so mal die Augen öffnet und das aufzeigt, wie das vielleicht ist. Und war jetzt schön von dir zu hören, dass jetzt so in deinem Umfeld einfach immer mehr Männer auch was sagen und das auch nicht toll finden. Also ich glaube, sozusagen diese Bystander, also die Typen, die rumstehen und eigentlich gar nichts nicht machen, aber auch nichts dagegen machen, vielleicht einfach mal gezielt ansprechen und vielleicht auch mal den Wunsch äußern, hey, du, ich glaube, wenn du mal da was sagen würdest, du würdest wahrscheinlich eher nehmen, als wenn ich jetzt was sag. Also bewusst die ansprechen und einfach auch um Unterstützung bitten und einfach vielleicht auch in der eigenen Gruppe so ein Bewusstsein dafür schaffen. Also gerade wenn es im eigenen Freundeskreis oder so Sachen passiert, dann wischelt man ja noch eher rüber, weil man will ja hier nicht die Stimmung vermiesen. Aber wenn ich jetzt in meinem engsten Freundeskreis sowas nicht ansprechen kann, wo dann? Also ich glaube, dass man manchmal auch schon so im ganz Kleinen anfangen kann. Genau. Und dann ist aber auch natürlich wichtig, dass man für sich selber sorgt und auch einfach schaut, was ist machbar.
Ja, also es ist nicht leicht natürlich, aber wir haben, glaube ich, jetzt genug Wege, Strategien und Beispiele euch mitgegeben und Tipps, die ihr anwenden könnt, ohne dass vielleicht jede Situation sofort ausarten muss und ein Konflikt entstehen muss. Wichtig ist dabei aber auch, dass ihr auf euch selber schaut und dass ihr schaut, wie viel verkrafte ich, wie viel halte ich aus und wie viel schaffe ich auch und wie viel möchte ich mich auch mit dem Thema beschäftigen. Und was aber dabei immer helfen kann, ist, dass man Menschen sucht, in dem Fall meistens Frauen, die dasselbe erlebt haben oder ähnliche Sachen in ihrem Leben hatten und dann mit denen drüber spricht und dadurch auch einen Zusammenhalt schafft und dann mit denen sich auch austauschen kann. Und das stärkt dann gegenseitig natürlich auch. Ja, und wir reden ja heute über Mikromachismen, also hilft auch vielleicht gegen diese Mikromachismen auch kleine Schritte. Mikro ist manchmal viel machbarer als Makro und auch schon kleine Dinge, wie eben nicht auf die Seite gehen, wenn einem jemand entgegenkommt oder auch mal mehr Platz in der Bahn einnehmen, ist vielleicht schon ein kleiner Schritt, der dann hilft, dass man als Frau mehr wahrgenommen wird. Ja, und dass man vielleicht auch nicht immer alles machen muss, dass wenn man reinkommt und der Satz fällt, ja, mach mal Kaffee, dass man dann sagt, nee, warum? Oder ja. Sagt, ja, es können sich doch alle selber ihren Kaffee holen, ich bin dafür nicht zuständig.
Ja, das wird's noch einfacher machen. Oh, Kaffee ist gut, können Sie mir einbringen?
Das ist auch gut, ja.
Fällt ja besser. Also, weil weißt du, sonst machst du es ja wieder problematisch, weißt du so, und du bist die zickige Frau. Weißt du, ich glaube, ja. Dass dann ist immer Tür und Tor geöffnet für du bist die zickige Frau, ne?
Mhm.
So, ne? Kaffee, es gibt Kaffee. Oh, wo finden Sie den? Wo haben Sie denn Ihren her? Ne? Also gar nicht drauf eingehen. Also gar nicht sozusagen erstmal in die Rolle kommen, sondern manchmal einfach auch das Ignorieren und was ganz anderes sagen, was eigentlich gerechtfertigt wäre.
Ja.
Ja, also ich glaube, manchmal, wenn du es problematisierst, oh, dann hast du noch eine andere Debatte dran an der Backe. Also die ist dann manchmal wirklich nicht so schön. Also deswegen fände ich eigentlich für alle Männer da draußen, also wir haben ja auch ein paar Strategien für euch, weil ich glaube, dass es einfach ganz wichtig ist, ohne euch geht's nicht. Also das ist einfach sonst ein Kampf gegen Windmühlen. Und deswegen ist so meine erste Bitte an euch, wenn euch Frauen von solchen Erfahrungen erzählen und das sprechen, hört mal zu. Hört mal zu. Und es öffnet sich für euch eine neue Welt, ne, weil ihr das ja nicht erlebt. Und nehmt es bitte ernst. Also auch 1000 Nadelstiche tun unglaublich weh. Und lasst sie ausreden. Also das ist schon einfach mal zuhören, ausreden lassen, das mal annehmen und mal ernst nehmen, was da gesagt wird.
Ja, und auch bei blöden Bemerkungen eben nicht diese Bystander sein, sondern einschreiten, etwas sagen. Oder wenn ihr mitbekommt, dass jemand irgendetwas sagt, was grenzüberschreitend ist und was einfach nicht geht, dann auch als Mann vielleicht sagen, hey, das ist jetzt nicht gut, was du da sagst, oder überleg nochmal, ob das so gut ist. Vielleicht dann eben auch unter vier Augen. Und vermeidet vielleicht auch, dass ihr zu viel Raum einnehmt, weil, wie wir schon gesagt haben, man kriegt es selber manchmal gar nicht mit als Mann. Und dass man sich dann vielleicht nochmal selber reflektiert und nochmal selbst auf sich schaut und schaut, hey, wie viel Raum nehme ich gerade ein? Nehme ich vielleicht gerade unnötig Raum von Frauen weg? Oder bin ich gerade zu nah an anderen Frauen? Tue ich gerade den ganzen Sitz für mich alleine beanspruchen? 1,5 Sitze, die ich eigentlich gar nicht bräuchte? Und da dann einfach auch nochmal drauf schauen.
Ja, und vielleicht einfach die Beine ein bisschen beieinander halten. Ja. Ja, vielleicht auch ganz praktisch. Vielleicht einfach auch mal selber kritisch zu reflektieren. Also so sein eigenes Verhalten gegenüber Frauen, aber auch der eigenen Partnerin, Freundinnen und ähnliches. Mal zu schauen, hey, war ich an der einen oder anderen Stelle vielleicht einfach übergriffig? Ja, einfach auch verletzend, ne? Bis hin zu gewalttätig, beleidigend. Und wenn ich merke, Scheibengleis da, ja, war ich, dafür auch die Verantwortung zu übernehmen und vielleicht dann auch mal das Gespräch suchen und wirklich, ja, auch das zu erkennen, hey, das habe ich gemacht und das war nicht gut. Und ja, und dann hoffentlich auch das Verhalten verändern. Und ja, informiert euch auch mal, bildet euch mal weiter. Und es gibt ganz, 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 ganz viel Zeug im Netz, wo einfach diese, ja, toxische, also ich weiß gar nicht, wie ich es bezeichnen will, Männlichkeit da gefeiert wird. Ich glaube, es gibt noch andere Möglichkeiten, ein Mann zu sein und auch stark zu sein. Und stark hat oft nichts mit Gewalt oder jemanden unterdrücken zu sein, sondern ich finde, Stärke ist einfach ja, wenn ich weiß, wer ich bin und was ich kann und ich kann andere neben mir lassen und kann denen genauso Raum eingeben und das heißt nicht, dass mir was weggenommen wird, sondern wenn man beiden Raum lässt, wird der Raum einfach weiter und größer und man kann sich gut fühlen, indem man auch andere wachsen lässt, da sein. Man kann lernen, man kann sich bereichern. Also informiert euch, lest mal andere Webseiten, ne, wo auf das Thema eingegangen wird. Schaut euch Videos an, macht Workshops mit, redet mit Frauen und versucht einfach mal eine andere Perspektive einzunehmen. Und verhaltet euch so, wie ihr möchtet, dass sich andere euch gegenüber verhalten. Ich finde, das ist so ein Spruch aus dem Poesiealbum, aber ich finde, der passt.
Ja. Und dazu möchte ich euch auch noch was ins Gehirn tackern. Nämlich, dass wir auch schauen sollten, dass es nicht darin umschwingt in einen Männerhass, sondern dass wir schauen, dass wir miteinander klarkommen und nicht dann wieder gegeneinander sind. Und ich habe jetzt gerade auch in der Folge total gemerkt, dass ich da bei mir auch noch schauen kann, dass ich mehr darauf achte, eher darauf einzugehen, wie ich möchte, dass diese Welt funktioniert und nicht gleich wieder in die passiv-aggressive Haltung gehe, weil es eben auch ein Thema ist, das einen als Frau sehr beschäftigen kann und wo auch Emotionen natürlich mitspielen, dass man schaut, dass man Dinge anspricht, aber dass man es so macht, dass es nicht wieder zu dieser Frauen-Männer-Debatte kommt, sondern dass man ein Miteinander findet und auch schaut, dass es eben zu dieser Gleichberechtigung kommt und nicht zu Hass.
Ja, also das ist ja auch immer meine Botschaft. Hey Leute, lasst uns alle mal ein bisschen netter, freundlicher und entspannter miteinander umgehen. Und weil das tut dann allen gut. Also das, glaube ich, ist einfach ganz wichtig. Und deswegen sozusagen, was will ich den Frauen ins Hirn tackern? Nehmt euren Platz. Also den kriegt ihr nicht geschenkt. Also der kommt nicht zu euch hin. Niemand wird euch einladen, niemand wird euch den roten Teppich ausrollen, sondern ihr müsst euch den Raum nehmen und es euch wert sein. Also, ne? Also deswegen mein Appell, nehmt euch den und bei Grenzüberschreitungen einfach gleich von Anfang an auch eine Grenze ziehen. Weil wenn Menschen spüren, da gibt's eine Grenze und da wird die Grenze gehalten, dann gehen sie auch nicht weiter. Und wenn die Grenze hält, hast du weniger Stress. Wenn du es erlaubst, dass immer wieder Leute über deine Grenzen gehen, dann werden sie drüber gehen und du wirst oft verletzt. Und meine Botschaft an alle Männer ist ein bisschen mehr Sensibilität und einfach mal den Blick richten und an alle Männer, die spüren, da stimmt was nicht. Vertraut auch auf euer Gefühl und schreitet ein. Weil ich kann nur wiederholen, ohne euch geht's nicht. Es braucht beide Seiten. Und deswegen, wenn ihr Grenzüberschreitungen mitkriegt oder auch bei euch selber merkt, zieht da auch eine Grenze und macht einen Stopp rein. Und dann wird's für uns alle leichter.
Meine Lieben, es freut uns. Smilla, eines unserer Podcast-Mitglieder, hat für uns eine tolle Interviewpartnerin entdeckt, nämlich Dr. Simone Burell. Sie ist Unternehmerin, Wissenschaftlerin und eine der führenden Stimmen in Deutschland zu Antidiskriminierung, Neurodiversität und inklusiver Sprache. Als geschäftsführende Gesellschafterin der LUB, der ersten linguistischen Unternehmensberatung in Deutschland, und Initiatorin der Diversity Company berät sie Organisationen und Firmen dabei, Sprache als Schlüssel für mehr Fairness und Wirkung zu nutzen. Für ihre Arbeit wurde sie mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Wirtschaftspreis der Stadt Mannheim. Außerdem ist sie Autorin, Kolumnistin und Herausgeberin und setzt sich mit ihrer Arbeit für eine Wirtschaft ein, die nicht nur erfolgreich, sondern auch empathischer und gerechter ist. Herzlich willkommen.
Hallo Perdita, danke euch für die Einladung und für das schöne Intro.
Okay, die erste Überraschungsfrage ist, wenn du im Job für ein Gruppenfoto mit vielen Männern zusammenstehst, wo stellst du dich dahin?
Das kommt faktisch nicht vor, zum Glück, weil ich darauf immer sehr stark achte, dass Repräsentation von Geschlecht auf Bildern, in denen ich bin, auch fair stattfindet. Das heißt, ich weise die Fotografierenden davor darauf hin, dass wir eine ähnliche Anzahl von weiblich und männlich gelesenen Personen haben. Und wenn es dann tatsächlich so sein sollte, dass ich die einzige Frau auf einem Bild bin, von ansonsten, wie du gesagt hast, Männern, das sogenannte Tokenism, dass ich da sozusagen dafür benutzt werde, die Alibi-Frau zu sein, dann würde ich so ein Foto auch ablehnen.
Ah, okay, okay.
Genau. Also da bin ich sehr konsequent, auch wenn es darum geht, dass ich auf Podien spreche oder dass ich auch sonstige Tagungen eingeladen werde, dass ich mir vorher das Programm anschaue und auch da schon versuche, solche strukturellen Ungleichheiten, die ja auch oft durch die Vorauswahl der InitiatorInnen geschehen, schon sichtbar zu machen und dann auch möglicherweise noch andere Personen mitzubringen auf das Panel oder auch in das Programm, sodass ich nicht die einzige Frau bin, weil es muss einfach mehr Sichtbarkeit von weiblich gelesenen Personen stattfinden.
Okay, in unserem aktuellen Podcast geht es ja um das Thema Mikromachismus im Alltag. Also, wie ist dein Bezug zu dem Thema? Und was mich besonders interessieren würde, was macht man denn in einer linguistischen Unternehmensberatung beziehungsweise in einer Diversity Company? Und gibt es da Verknüpfungspunkte zu unserem Thema?
Mein eigener Ansatzpunkt oder mein eigener Bezugspunkt zum Thema Mikromachismus ist sicherlich biografisch, da ich in einer Familie aufgewachsen bin, in der, ich finde, relativ wenig Gleichberechtigung zwischen meinen zwei Elternteilen geherrscht hat. Mein Vater war bei der Kriminalpolizei, auch nicht unbedingt das System, in dem wenig patriarchale Strukturen herrschen, zumindest aus meiner Sicht. Und dass ich solche subtilen Machtmechanismen schon sehr früh gemerkt habe und auch gemerkt habe, wie unser ganzes Familiensystem darunter gelitten hat. Und ich sozusagen dann mehr und mehr in meiner Jugend die Stimme dagegen erhoben habe und auch versucht habe, das umzudrehen. Witzigerweise arbeitet mein Vater inzwischen in meiner Firma. Also es hat sich doch, finde ich, alles irgendwie dann in eine schöne Richtung entwickelt, wie wir das alles aufgearbeitet haben. Aber ja, ich habe das biografisch erfahren. Ich habe das dann auch in vielen beruflichen Situationen erfahren, sei es in meinem universitären Werdegang, sei es in meinem ersten Job als Kommunikationsleiterin. Ich hatte immer diese Stellung, dass ich eine Frau war unter vielen Männern, die mich meistens in dieser Position nicht haben wollten oder eben silenzen wollten, also mir sozusagen keine Stimme geben wollten. Das ist so ein ganz typischer Mechanismus. Und da sind wir auch schon beim Thema Mikromachismus. Also das ist etwas, was uns beziehungsweise jetzt mich in meinen verschiedenen Firmen eigentlich fast jeden Tag begleitet, weil wir Unternehmen beraten mit der linguistischen Unternehmensberatung erstmal vor allem im Bereich inklusiver Sprache. Also wie kann ich durch Sprache Menschen sichtbar machen und eben nicht nur die Privilegierten, die sowieso schon sichtbar sind. Und mit der Diversity Company, wo wir auch eben tatsächlich im Bereich Diversität, Antidiskriminierung schulen und meistens sind es dann Menschen, die eben in Machtsystemen in den oberen Etagen sitzen, sprich in vielen Unternehmen sind es dann eben auch meistens männliche Personen, mit denen ich arbeite. Und deswegen begegne ich diesem Phänomen des Mikromachismus, wir kommen bestimmt auch noch gleich darauf, wie ich das verstehe, begegne ich gewisserweise fast täglich, oft nicht im direkten Face-to-Face-Verständnis, sondern auch sehr viel in der schriftlichen Kommunikation, weil mein Job eben auch viel darin besteht, den Vertrieb für die Firmen zu machen. Und da bin ich eben oft in Verhandlungen oder in schriftlichen Kommunikationen mit den Menschen, die dann auch wiederum über Geld entscheiden. Und Geld hat ganz viel mit Macht zu tun. Das heißt, meistens kommuniziere ich mit männlichen Personen, die dann eben auch versuchen, für sich diese Praktiken zu nutzen. Und das finde ich auch ganz wichtig an der Stelle zu betonen, dass von den meisten eigentlich keine böse Absicht ist, sondern die Personen sind genauso wie ich auch in einem gewordenen gesellschaftlichen System aufgewachsen, haben männliche Rollen gelernt, haben männliche Autoritätsmuster gelernt und bewegen sich dann in diesem ganz selbstverständlich und hinterfragen das gar nicht. Beispielsweise das Phänomen des Placemaking, dass sie viel mehr Platz beanspruchen als weiblich sozialisierte Personen. Das bezieht sich nicht nur auf das Thema, wenn ich an jemanden am Bürgersteig vorbeigehe, dass ich dann sozusagen nicht Platz mache. Weiblich sozialisierte Person würde eher Platz machen oder auch in der Straßenbahn, dass viel mehr Platz eingenommen wird, als im Sitz vorgesehen ist und dass dann weiblich sozialisierte Personen sich eher verkleinern, gucken, dass andere noch Platz haben, während männlich sozialisierte Personen dann tendenziell eher in die Vergrößerung gehen, also sich mehr Platz auch nehmen durch verschiedene physische Positionen auch. Das sind so Sozialisationsmuster, die oft in den Menschen, wie gesagt, durch Rollenvorbilder drin sind, die auch unreflektiert übernommen sind. Und da setzt unsere Beratung an.
Jetzt hast du sehr allgemeine Situationen beschrieben, die wir alle im Alltag erleben, die wir auch im Podcast schon erwähnt haben. Mhm. Was bewegt dich jetzt sozusagen auch mal persönlich? Also erlebst du vor allem in diesem professionellen Umfeld, in diesem Firmenumfeld, Mikromachismen auch, ne? Also du hast ja jetzt gesprochen von Placing und, ne? Also in der Straßenbahn. Ja. Aber erlebst du das auch in deinem beruflichen Alltag? Und gibt es zum Beispiel eine ganz typische Situation, die dich dann auch verärgert oder wo du einfach merkst, so, boah, das passt mir überhaupt nicht?
Mich hat zu Beginn meiner Laufbahn, als ich mit meiner Promotion fertig war, 2015, sehr häufig geärgert, dass ich mit Phänomenen in Kontakt bekommen bin, die eben unter diese Mikromachismen fallen. Zum Beispiel die sogenannte Infantilisierung. Das bedeutet, eine weiblich gelesene Person, in dem Fall ich, wird kleiner, verniedlichender dargestellt, indem zum Beispiel zu mir gesagt wurde, ach ja, Mädel in deinem Alter, ne, da fängt man ja erst gerade an mit dem Job, oder ah, du bist ja auch noch jung und schön, da bekommst du bestimmt viele Aufträge. Und das ist ein ganz typisches Mittel in der Sprache, was viele als gar nicht schlimm ansehen oder auch als ganz nebensächlich, weil wir Sprache halt einfach so zwischen Tür und Angel benutzen, was aber dazu beiträgt, dass die Kompetenz der Person und auch letztlich die Person selbst, ich meine, ich war eine 28-jährige promovierte Frau mit Doktortitel, einfach nicht ernst genommen wird. Und in dieser Situation ist das dann für sehr viele Menschen, auch für mich damals, extrem verletzend, weil Sprache macht ja nicht nur was mit uns im Außenkompetenzaufbau, dass dann andere denken, okay, die ist vielleicht doch nicht so toll oder so klug, sondern die macht doch innerlich was mit uns, dass wir uns selbst in Frage stellen, dass wir diese Gewalt sozusagen, die von außen kommt, also wir könnten das durchaus als sprachliche Gewalt bezeichnen, dass wir die mit nach innen tragen und dass uns das extrem stark verletzt. Und es gibt viele Studien, die zeigen, dass diese Aggressionen über Sprache oder auch, ich würde das schon auch aus Gewalt nennen, Gewalt in der Sprache dazu beitragen, dass Menschen vermehrt in psychische Krankheiten rutschen, also Depressionen, Angststörungen, viele Unsicherheiten, die sich dann auf das Selbstbild aufbauen und gerade dann eben Frauen, die vermehrt solche Dinge erleben, bewerten sich dann schlechter, was auch dann dazu führt, dass wir, wenn wir miteinander im gesellschaftlichen oder auch im Arbeitsaustausch sind, dass Frauen sich ganz anders verhalten als Männer, weil sie eigentlich schon fast befürchten müssen, dass sowas kommt. Das heißt, sie sind eigentlich schon die ganze Zeit in so einer Schutzhaltung, weil sie da denken, okay, wenn ich das jetzt sage, dann kommt das. Oder wenn ich, da halte ich mich mal lieber zurück. Also sie müssen sich eigentlich permanent schützen. Und das macht was mit der eigenen Identitätsdarstellung, nämlich dass ich mich immer weiter selbst zurücknehme bis hin zur Unsichtbarkeit. Viele PolitikerInnen verlassen ja auch die sozialen Medien oder das Internet, weil sie massive Anfeindungen bekommen oder auch Frauen in NGOs. In allen Bereichen sind Frauen diejenigen, die viel mehr Hass abbekommen, verbalen Hass als Männer und sich dadurch zurückziehen. Und das finde ich eine ganz, ganz große Ungerechtigkeit.
Ja. Also, das, Leute, nochmal zur Erinnerung, da könnt ihr auch unsere alte Folge über Sexismus nochmal nachhören. Da hat eine Frau berichtet, die von diesem Hass überzogen wurde. Also, das, ein Tipp am Rande. Okay, aber was trägst du jetzt aktuell, jetzt vor allem mit deiner Firma, mit der linguistischen Unternehmensberatung zur Lösung bei? Also, kannst du uns vielleicht einfach auch ein paar Tipps geben, also was man machen kann, wenn einem das so im Alltag begegnet? Hast du da oder was rätst du den Firmen oder Organisationen, wie sie auch insgesamt dann ja gerechter werden und da ein bisschen sensibler werden?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ich will ja eben nicht nur kritisieren, ich will ja die Welt gerechter machen und am liebsten durch Sprache, weil ich auch Sprachwissenschaftlerin bin, das ist mein Metier. Und in den Workshops, die unsere KundInnen bei uns buchen, das sind eben Unternehmen, das sind Hochschulen, das sind öffentliche Verwaltungen, geht es eigentlich sehr, sehr häufig darum, überhaupt erstmal sichtbar zu machen, wie Diskriminierung in der Sprache stattfindet. Also das sind dann eben Weiterbildungen zum Thema inklusive Sprache, zum Thema Diskriminierung in der Sprache, zum Thema Sexismus in der Sprache. Und da sind wir dann ungefähr 4 Stunden vor Ort oder auch digital und zeigen den Menschen in den Unternehmen zum Beispiel, was es für sprachliche Phänomene gibt, die so einen Sexismus oder auch Mikromachismus zulassen. Und da habe ich vorhin schon einen erwähnt. Das ist die sogenannte Infantilisierung, also diese Kleinmacherei von Frauen oder Verniedlichung, Verkindlichung. Und allein, dass es dann diesen Begriff gibt und dass wir auch diese Beispiele geben in dem Workshop. Manchmal wird das auch nachgestellt oder wir haben authentische Sprachaufnahmen oder Videoaufnahmen. Das macht schon was bei den Menschen. Da kommt dann so ein Aha-Effekt und sie fangen an zu reflektieren, weil das ist meiner Meinung nach eins der wichtigsten, ja, menschlichen Erkenntniswerkzeuge ist einfach die Reflexion über etwas und dann auch noch mal das Lernen statt Verteidigen. Und das ist auch etwas, was die Unternehmen da mit uns machen. Sie lernen dann, wie sie anders reagieren können, wenn solche Phänomene passieren. Und wir bieten da verschiedene Strategien an, was ich persönlich auch selbst immer nutze, wenn ich auf so etwas treffe, ist die sogenannte Verlangsamungs- oder auch Spiegelungsstrategie, dass ich dann einfach nochmal nachfrage, hey, was genau meinst du damit? Oder hast du das gerade ernst gemeint? Kannst du das nochmal formulieren? Das ist eine offene Frage, das ist wenig konfrontativ und dann hat die Person nochmal die Möglichkeit, das zu formulieren. Es gibt auch andere Strategien, die es, sag ich mal, eher direkter, die ist auch sehr konfrontativ, je nachdem, wie ich das auch formuliere, zu sagen, der Kommentar ist nicht respektvoll oder auch zu sagen, ich möchte nicht so angesprochen werden. Und manche Leute sagen dann auch sowas wie, das möchte ich aber nicht, ich möchte auf einer sachlichen Ebene bleiben. Also das ist immer wichtig, eine Strategie zu finden, die auch zu einer Person selbst passt. Und deswegen gibt es keine gewisserweise jetzt One-Size-Fits-All-Strategie, die wirklich jede Person anwenden kann, sondern es muss zur jeweiligen Person und auch zur jeweiligen Situation passen. Manche reagieren dann auch mit Humor. Ich habe das auch eine Zeit lang so gemacht, wenn jemand zu mir gesagt hat, ah Mädel oder so, oder dann habe ich gesagt, ah Junge, also habe das dann auch wiederum sprachlich gespiegelt, habe ein bisschen dabei gelacht und das hat für mich gut funktioniert. Es funktioniert aber nicht für alle so gut und deswegen rate ich dann auch einfach, das auszuprobieren, weil es kommen so viele Möglichkeiten, das auszuprobieren, leider. In die täglichen Leben von weiblich sozialisierten Menschen. Da lässt sich auch gerne ChatGPT um Hilfe fragen. Ne? Also auch hier, obwohl ChatGPT an manchen Stellen nicht aus meiner Sicht unbedingt zu sprachlicher Gleichberechtigung beiträgt, in solchen Situationen kenne ich durchaus Teilnehmende in unseren Workshops, die das auch nutzen, die dann sagen, hey, ich habe die Situation gehabt oder ich fürchte, ich könnte sie haben. Was könnte ich denn darauf reagieren? Gib mir mal 3 Beispiele. Und das ausdrucken, an die Wand hängen und dann sich gewisserweise verinnerlichen.
Ja, das ist mal wirklich ein sehr kreativer Vorschlag. Sind wir auch schon am Ende vom Interview? Was möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern da draußen vielleicht so ein bisschen ins Hirn tackern? Also, was wäre so deine Botschaft zu dem Thema an die Leute, die uns jetzt hier hören?
Ja. Also ich vermute, dass die Menschen, die den Podcast hören, ähnlich so wie auch ich, sehr viele solcher Situationen in ihrem Leben schon hatten oder auch noch weiter haben werden. Und daher empfehle ich allen, das ernst zu nehmen und das auch durchaus aufzuarbeiten. Ich habe das sehr viel in Psychotherapie gemacht oder auch in Coaching. Das bedeutet meine eigene Kindheit, meine ersten Arbeitserfahrungen und so weiter aufgearbeitet, und weil da einfach ganz viel Wut in mir war, die ich nicht losgeworden bin. Und ich wollte nicht, dass diese Wut mich weiter blockiert, weil letztlich ist das ja auch eine unverdaute Emotion. Und dann habe ich so manchmal das Gefühl gehabt, da kommt so ein Spruch und in mir selbst brodelt es und da kommen irgendwie 20 Jahre Diskriminierungserfahrung raus, die ich der Person am liebsten sozusagen jetzt in einem Satz hinknallen würde. Aber das bringt mich in der Situation nicht weiter und die Person auch nicht. Und deswegen hat es mir sehr geholfen, diese Situation alle für mich selbst aufzuarbeiten. Ich habe auch viel darüber geschrieben. Das ist meine eigene Verarbeitungsstrategie, die Situation auch aufzuschreiben. Was wurde gesagt? Was habe ich gesagt? Was hätte ich gerne gesagt? Das kann ich euch allen empfehlen. Macht so etwas. Was ich auch empfehlen kann, ist, sich jeden Tag immer wieder auch selbst zu motivieren, neue Strategien zu testen. Ich habe ja gerade ein paar vorgeschlagen und einfach so zu gucken, wie es so passiert. Ich mache das mittlerweile so, dass ich nicht die Straßenseite wechsle und dass ich auch nicht den Gehweg freigebe, wenn mir jemand entgegenkommt. Und ich laufe meine Linie und ich ziehe das auch durch. Und manchmal ist schon jemand in mich reingelaufen, aber die meisten machen dann eben doch Platz. Und auch sonst sprachlich sich klar zu machen, dass weiblich sozialisierte Personen sich genauso viel Raum einnehmen dürfen wie andere und das auch mal selbst zu testen und zum Beispiel die Redezeit zu stoppen. Ich finde das immer spannend. Ich habe früher sehr viele Meetings untersucht, so Transkripte, und die Redezeit gestoppt. Und auch da sehen wir, dass sich weiblich sozialisierte Menschen viel weniger Raum nehmen von der Redezeit her. Auch das mal zu üben, 2 Minuten zu sprechen und das auszuhalten in einer Gruppe. Ansonsten würde ich sehr, sehr gerne denjenigen, die wahrscheinlich ganz dringend den Podcast-Inhalt bräuchten, ihn aber vielleicht nicht hören, aber ihn vielleicht weitergesagt bekommen, den würde ich ganz, ganz arg wünschen und empfehlen, dass sie sich mehr selbst reflektieren und dass sie, wie gesagt, mehr lernen statt verteidigen, weil wir können uns alle weiterentwickeln als Individuen, und gerade männlich sozialisierte Personen leiden unglaublich unter diesen patriarchalen Strukturen und merken es oft nicht, wie sehr sie dadurch beschnitten werden. Und sie können auch selbst in ihrer eigenen Identitäts- oder Selbstentwicklung wahnsinnig davon profitieren, wenn sie sich mit dem Thema beschäftigen würden könnten. Deswegen empfehle ich Ihnen immer auch, ja, in diese Auseinandersetzung zu gehen mit dieser toxischen Macht, die sie so sich nehmen, und auch klar zu machen, was sie dadurch bewirken. Aber das dauert sehr lange. Das ist ein langer Reflexionsprozess, sich das auch einzugestehen und auch klar zu machen, welche Privilegien, ne, gewisserweise die weiße männliche 50-plus Gesellschaft hat in einem globalen Norden, und das hören viele auch gar nicht so gern. Und das hören sie vor allem nicht gern, wenn sie in einer Gruppe sitzen und das dann das erste Mal erfahren. Und dann kommt erstmal die Abwehrhaltung, aber ja, ich wünsche Ihnen, dass Sie das ganz schnell überwinden, weil nur so können wir weiterkommen, wenn dann alle mitmachen.
Danke dir, das war jetzt wirklich ein schönes Schlusswort.
Hoffe ich doch.
Damit sind wir jetzt auch schon rum. Also vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, und dann fangen wir mal gleich mit den Challenges an.
Challenge, 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 Challenge.
Also meine erste Challenge an euch ist, beobachtet mal einen Tag lang wirklich sehr bewusst, wo diese Mikromachismen auftreten. Also, und wo erlebst du das? Also zum Beispiel geht mal auf die Straße und beobachtet, wenn Leute da die Straße lang gehen, wer weicht denn wem aus? Im Bus, im Kino, in der Schule, im Flugzeug, wo du sitzt. Wer nimmt mehr Raum ein und macht die Beine breit und nimmt einfach mehr Raum ein, oder na, tut auf den Sitzlehnen, auf den Armlehnen, na? Wer hat die Macht über die Armlehnen? Wer schreibt Protokoll? Wer wird angesprochen, wenn es was zu reparieren, aufzuheben, zu tragen oder zu schrauben gibt? Oder wer wird öfter unterbrochen in einem Gespräch? Oder wie wird irgendwie lauter geredet, wenn jemand das Wort ergreift? Also versuch da mal zu gucken und so ein kleines Protokoll zu führen. Vielleicht, wenn ihr da mit offenen Augen geht, entdeckt ihr was. Und wenn ihr so eine Grenzüberschreitung, das ist jetzt Challenge Nummer 2, jetzt wird schon ein bisschen anstrengender, ihr merkt, dass da eine Grenzverletzung ist, dann deckt die mal auf und versucht, die umzulenken. Also, um ein Beispiel zu nennen, die Idee einer Frau wird ignoriert und wird kurz darauf von einem anderen Mann präsentiert und für ernst behalten. Dann reicht dann manchmal so ein Kommentar: Ja, ich finde es gut, dass Sie die Idee von Frau X aufgegriffen haben, die Sie ja vorhin geläutert haben. Ich stimme dem auch zu. Also sozusagen da, wo diese Ignoranz da war, das zu überspielen. Oder jetzt, wenn ihr seht, dass da ein Mann breitbeinig sitzt und eine Frau sich da weiter so in den Sitz immer weiter irgendwie versucht, dem auszuweichen, vielleicht das offen mal anzusprechen. Wow, sie nehmen aber viel Raum ein. Die arme Frau, die weiß schon gar nicht mehr, wohin sie soll. Einfach vielleicht einen kleinen Scherz machen, aber sichtbar machen, was da eigentlich passiert. Also versuchen, auf einem guten Weg das sichtbar zu machen, aber auch das Verhalten sich dann auch ändert.
Ja, und nicht nur darauf aufmerksam machen, sondern vielleicht selber auch aktiv werden und sich nicht einschüchtern lassen. Dann auch mal so Sachen machen, wie wirklich nicht aus dem Weg gehen oder wenn jemand entgegenkommt, dann auch standhaft zu bleiben oder im Bus mal mehr Platz einzunehmen, selbst als Frau. Oder wenn man Kinder sieht, dass man zu kleinen Jungs sagt, statt dass sie stark sind, hey, du siehst aber heute toll in diesem T-Shirt aus. Und dass man dann vielleicht zu kleinen Mädchen sagt, boah, du bist aber schon ganz schön stark geworden. Und dass man da vielleicht auch direkt selber aktiv wird.
Mann, jetzt haben wir eigentlich gedacht, das ist eine kurze Recherche und wir reden nur kurz und zack, haben wir uns wieder verquatschelt. Das heißt aber, Leute, jetzt sind wir wirklich am Ende unserer Folge und ja, was ist die nächste Folge, Lea?
Ja, unser nächstes Thema ist Endometriose, eine Krankheit, die auch vor allem Frauen betrifft und darüber werden wir dann in der nächsten Folge sprechen. Ja, wie immer findet ihr unsere Quellen in den Shownotes und weitere Informationen über uns und über den Podcast auf www.futter-fürs-hirn.de. Fürs mit UE. Und ihr könnt gerne wieder Feedback zu uns und zum Podcast schreiben und uns sagen, wie euch die eine oder andere Challenge gefallen hat, die ihr vielleicht ausprobiert habt. Gerne auch per Mail an wakeup@gemeinsam-in-europa.de oder als Direktnachricht über Instagram. Ja, und ansonsten bleibt uns dann nur noch zu sagen Tschüss
und bleibt wach.